Hallo zusammen, willkommen beim Podcast Future Skills by Twins for Change. Der Podcast, der Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt für euch greifbar macht. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Lernt gemeinsam mit uns, was ihr braucht, um die Zukunft positiv mitzugestalten. Ja, wir freuen uns sehr, Anne und ich, dass wir heute mit euch hier in unserer ersten inhaltlichen Folge so richtig zu einem Future Skill mit euch zusammenkommen können. Und wir möchten heute über das spannende Thema der Lernkompetenz sprechen, weil wir denken, dass die Lernkompetenz auf jeden Fall eine Metakompetenz der Zukunft ist. Und die Lernkompetenz gehört so, damit ihr wisst, wo wir das einsortieren, zu den persönlichen Future Skills. Und warum glauben wir, dass die so enorm wichtig ist? Weil wir halt wissen, dass die Welt sich unglaublich schnell verändert. Ja, und dass dir dein Chef auch nicht mehr wirklich sagen kann, wo die Reise hingeht. Das heißt, du musst wirklich in die Verantwortung gehen und jeden Tag ein bisschen mehr lernen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie du selbst erkennst, dass du in diesem Skill ein Entwicklungspotenzial hast. Das ist dann relevant für dich, wenn du zum Beispiel keine Lust hast oder keine Zeit findest zu lernen. Oder du dir auch schwer tust, dran zu bleiben beim Thema Lernen. Vielleicht weißt du auch gar nicht so recht, was du lernen sollst. Dir ist das einfach nicht bewusst und du reflektierst vielleicht auch nicht so viel darüber, wo du noch Potenziale hast oder wo sich auch dein Job in Zukunft hinentwickeln könnte. Oder es könnte sein, dass du in einem Bereich arbeitest, der sich extrem schnell weiterentwickelt. Das sind ja auch sehr, sehr viele Bereiche, muss man sagen. Es gibt ja den Future of Jobs Report vom WEF von 2023, der sagt, dass bis 2027 sich etwa 23% der Arbeitsplätze verändern werden. Das heißt, da bist du dann nicht alleine. Und wenn dein Job einer ist, der sich extrem schnell weiterentwickelt und verändert, dann könnte es auch sein, dass du eben Angst hast, abgehängt zu werden. Und auch dann ist dieser Skill, die Lernkompetenz, für dich super, super wichtig. Also ich glaube oder wir glauben, dass es für alle Menschen wichtig ist, aber vor allen Dingen natürlich auch in den Bereichen, die extremem Wandel unterliegen. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, was Lernkompetenz eigentlich für uns ganz konkret bedeutet, ist erstmal die Frage, warum sind wir heute eigentlich zusammen? Und wir hatten ja in der Intro-Folge angekündigt, dass wir auch andere Experten interviewen möchten. Und gleichzeitig sind wir halt absolute Experten für das Thema Lernkompetenz. Mal zu mir, zu Wilma. Ich habe jahrelange Erfahrung im L&D-Bereich, also über 10 Jahre Erfahrung. Und einerseits im Konzern, aber auch außerhalb als Beraterin und Trainerin. Und das ist so das Berufliche. Und natürlich bin ich auch im Privaten ein absoluter Lernjunkie, der schon sehr, sehr viel ausprobiert hat. Ich habe vor allen Dingen immer wieder neue Jobs gemacht, auch damals im Konzern, für die ich nicht studiert hatte. Das heißt, ich habe dann über Kollegen gelernt, über Bücher, die ich teilweise auch in der Freizeit gelesen habe. Und da war immer für mich so ein Erfolgsfaktor, dass ich mich für die Dinge begeistert habe, die ich gemacht habe und dann auch so dieses Incentive dazu hatte, mich damit zu beschäftigen.
Naja, und ich bin seit einigen Jahren als selbstständige Trainerin unterwegs und habe da einfach immer wieder gemerkt, wie wichtig Lernen ist und wie viel Begeisterung ich auch dafür entwickelt habe. Ich bin auch als freie Dozentin an mehreren Hochschulen unterwegs und merke immer wieder, dass ich das spannend finde zu sehen, wenn Menschen eben in ihren Projektarbeiten Erkenntnisse haben, das in ihren Alltag auch übertragen können, was sie in der Theorie quasi gelernt haben. Also gerade dieser Transfer in dann den Alltag, in das alltägliche Berufsleben auch, der fasziniert mich. Und ja, im privaten Kontext habe ich auch immer wieder neu gelernt in meinem Leben. Ich war in vielen Ländern unterwegs, habe viele interkulturelle Erfahrungen, Lernerfahrungen machen können. Und spätestens seit der Selbstständigkeit lerne ich eigentlich ständig. Jeden Tag höre ich Podcasts, ich lese unglaublich viele Bücher und ich nehme an Weiterbildungen teil. Ich habe auch das Gefühl, dass das in der Selbstständigkeit nochmal wirklich mehr an Fahrt gewonnen hat bei mir. Aber es ist natürlich in jedem Kontext wichtig, egal ob man selbstständig ist oder in einem Konzern arbeitet, bei einem Mittelständler oder wo auch immer.
Und für alle die sich jetzt gefragt haben, wer war denn die Zweite? Jetzt war natürlich Anne. Also ich denke, dass ihr das auch noch, oder wir denken, dass ihr das im Laufe der Podcast-Episoden noch etwas mehr schaffen werdet, unsere Stimmen auseinanderzuhalten. Wir werden es sehen. Genau. Aber nächstes Thema, was natürlich super wichtig ist, ist, was verstehen wir eigentlich unter Lernkompetenz und welche Art von Lernkompetenz braucht es? Und da haben wir persönlich die Erfahrung gemacht, dass vor allen Dingen das selbstgesteuerte und lebenslange Lernen, aber auch Verlernen für die Zukunft sehr wichtig ist. In der Schule ist es ja so gewesen, dass man sehr stark immer an die Hand genommen wurde und dass der Lehrer einem gesagt hat, was zu lernen ist. Und ich glaube, dass viele im Unternehmenskontext auch noch daran gewöhnt sind, dass einem der Chef oder auch die L&D-Abteilung, also die Personalentwicklung für alle die, die da nicht aus dem Bereich kommen, dass die einem sagen, was gelernt werden soll. Und manchmal macht das auch Sinn, wenn es um zum Beispiel strategische Ausrichtung des Unternehmens geht und darum, was ihr lernen müsst, um quasi die Strategie weiterzubringen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass der Einzelne dann doch selber für sich entscheiden muss, was brauche ich eigentlich persönlich, um meinen Job in der Zukunft noch gut machen zu können und wo sind auch meine persönlichen Gaps, weil das kann einem niemand so komplett abnehmen.
Man muss auch sagen, dass beim selbstgesteuerten Lernen oft die Motivation, etwas zu lernen, viel größer ist, weil man eben sich selbst die Ziele setzt und überlegt, okay, wo habe ich noch Gaps, wo möchte ich mich noch weiterentwickeln, als wenn eben zum Beispiel Trainingsmaßnahmen vom Unternehmen an einen herangetragen werden. So nach dem Motto, da solltest du dich noch weiterentwickeln. Entweder sieht man das selber auch so, dann ist man vielleicht auch motiviert. Oft ist es aber so, dass man vielleicht die Relevanz direkt nicht so erkennt oder zumindest nicht diese Motivation initial direkt so hat.
Genau, und im Bereich des selbstgesteuerten Lernens braucht es dann natürlich gewisse Kompetenzen auch, die wir nicht unbedingt in der Schule und teilweise auch manchmal nicht in der Uni mitbekommen haben. Das heißt, das sind Kompetenzen im Bereich der Planung, Durchführung und auch der Reflexion des eigenen Lernprozesses. Und wenn wir meinen, der eigene Lernprozess, dann sagen wir immer, der Lernprozess, den man für sich alleine gestaltet, aber auch gemeinsam mit anderen. Und hier ist es auch so, jetzt kommen wir wieder mit dem Buzzword, was, glaube ich, viele von euch vielleicht auch schon nicht mehr hören können, der Agilität. Allerdings ist es auch so, dass es im Bereich des Lernens auch eine große Bewandtnis hat oder Wichtigkeit oder immer wichtiger wird, agiler zu lernen. Das heißt, sich nicht zu langfristige Lernziele zu setzen. Das kann natürlich mal sein, wenn man jetzt irgendwie ein Uni-Studium macht oder so und dann für sich für die nächsten paar Jahre festlegt. Aber in der Zukunft wird es immer wichtiger, auch häufiger mal diese Lernziele anzupassen und sich zu fragen, passt das Lernziel eigentlich noch? Und genauso wie viele Unternehmen von der Jahresplanung hingehen zu einer Quartalsplanung, macht es hier auch Sinn, wirklich alle 3 Monate immer mal wieder zu hinterfragen, ist das, was ich mir vor 3 Monaten vorgenommen habe, eigentlich noch relevant? Wie hat das funktioniert? Und dann zu gucken, wie muss ich mein Lernziel gegebenenfalls vor dem Hintergrund der neueren Entwicklung auch anpassen. So, und steigen wir doch mal mit dem ersten Bereich der Planung ein. Also, was braucht man für die Planung? Natürlich, dass es total logisch ist, man muss sich erstmal darüber bewusst werden, was man eigentlich lernen möchte. Und lernen sollte vielleicht, muss man dazu auch sagen. Und da gibt es ja dieses wunderbare Modell der bewussten und unbewussten Inkompetenz. Ich weiß nicht genau, ob ihr das kennt. Also da geht es darum, dass man häufig auch mal blinde Flecken hat und sich gar nicht so richtig bewusst darüber ist eigentlich, was man kann oder was man auch nicht kann. Das Beispiel ist so das Autofahren. Also wenn man, bevor man überhaupt Autofahren lernt, sieht man einfach Leute Autofahren und denkt sich so, oh, das ist ja, sieht ja super easy aus, das könnte ich auch so. Und wenn man dann sich aber das erste Mal ins Auto setzt, dann merkt man, puh, das ist eine, oder bisher war es eine unbewusste Inkompetenz und jetzt ist es eine bewusste Inkompetenz. Das ist ja gar nicht so einfach. Und das heißt, wenn man sich dann langsam damit beschäftigt, dann kommt man erst in eine bewusste Kompetenz. Das bedeutet, man ist sich bewusst, was man tut. Man muss noch ein bisschen überlegen mit dem Schalten und mit dem Bremsen und rechts vor links und so weiter. Und irgendwann geht das dann in Fleisch und Blut über und es wird eine unbewusste Kompetenz. Das ist so dieses Modell. Und das heißt, in der Planung des eigenen Lernzyklus schaut man sich an, welche blinden Flecken hat man eigentlich. Und die blinden Flecken sind einem ja gar nicht bewusst. Das heißt, da geht es ganz stark darum, auch in den Austausch mit anderen zu gehen. Das heißt, auch andere zu fragen, wie siehst du mich eigentlich? Und was glaubst du eigentlich, welche Kompetenzen ich noch entwickeln könnte, um besser zu werden? Und der zweite Bereich, ich glaube, hier bellt gerade ein Hund raus. Wir hoffen, dass das nicht zu laut ist für euch. Ansonsten müssen wir das nachher versuchen, irgendwie rauszuschneiden. Genau, das zweite ist so das Thema Lernziele setzen. Das heißt, was soll eigentlich am Ende des Tages anders sein in meinem Alltag? Wir gehen da wirklich immer von ganz konkreten Situationen aus und überlegen so, woran kann ich das überhaupt messen, dass ich mich weiterentwickelt habe? Und ja, was ist das ganz Konkrete, also woran mache ich das dann fest? Beispiel, um da mal wirklich ganz konkret zu werden, ist, am Ende dieses Lernzyklus, also dieser 3 Monate, möchte ich in der Lage sein, auf dem Markt in Spanien auf Spanisch einzukaufen. Und woran erkenne ich, ob das erfolgreich war? Daran, dass der Verkäufer mir das richtige Gemüse einpackt. Ja, also das wäre jetzt mal so ein ganz konkretes Beispiel. Das heißt, es ist immer gut, von hinten aus zu denken, was soll denn nachher wirklich besser sein. So, das ist das, der Teil Lernziele setzen. Und nachdem man sich die Lernziele gesetzt hat, geht es bei der Planung natürlich darum, sich Quellen fürs Lernen zu suchen. Das heißt, zu überlegen, wie kann ich denn jetzt konkret dieses Ziel, zum Beispiel des Spanischlernens, für mich umsetzen. Und für alle, die in der Personalentwicklung tätig sind, die kennen das Modell, aber ich denke, das ist jetzt allgemein nicht so weit bei den anderen, also den Nicht-Personalentwicklern verbreitet. Das heißt, hier für euch das Modell 70-20-10. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt was, wo man sagen kann, da muss man sich strikt dran halten oder diese Prozentzahlen 70%, 20%, 10% stimmen genauso. Aber das ist ein Referenzmodell, wo man sagt, dass die Art und Weise, wie Lernen funktioniert oder wie man am effektivsten lernt, normalerweise über maximal 10% formelles Lernen ist. Also eigentlich das, worauf wir uns in der Vergangenheit 100% konzentriert haben, irgendwelche Trainings aus einem Trainingskatalog zu absolvieren, genau, oder auch E-Learnings im Internet zu konsumieren oder auf den Learning-Management-Systemen, die so eure Unternehmen haben. Es gibt da natürlich auch ganz viel freie Contents, die wir zum Beispiel sehr, sehr schätzen, wie zum Beispiel auf der Plattform Coursera oder Udemy, das können wir dann auch gerne mal in den Shownotes verlinken, oder auch über LinkedIn Learning. Das heißt, da findet ihr ganz viele Möglichkeiten auf formelle Art und Weise, das heißt in einem sehr klaren, abgesteckten Rahmen zu lernen. Und nicht zu vergessen, sich immer bewusst zu machen, das sind nur 10% des Lernens, was stattfinden sollte. Man sagt dann in den 70-20-10, dass 20% des Lernens tatsächlich über den Austausch mit anderen stattfindet. Und Anne, ich glaube, du hast da ein ganz gutes Beispiel aus deinem eigenen Kontext.
Genau, letztes Jahr habe ich gemeinsam mit einigen Bekannten eine Mastermind-Gruppe gebildet und wir haben uns regelmäßig getroffen, um eben uns weiterzuentwickeln. Und da hat wirklich jeder ein persönliches Lernziel und oder jede ein persönliches Lernziel, sind tatsächlich alles Frauen. Und wir kommen eben alle 3 Monate zusammen, um eben zu schauen, okay, wo stehen wir gerade? Und diese Mastermind-Gruppen folgen einer gewissen Struktur, die wird am Anfang festgelegt von der Mastermind-Gruppe selbst. Das ist im Grunde genommen wie eine Art kollegiale Fallberatung. Also jede bringt ein Thema mit, eine Fragestellung, die ihn oder sie beschäftigt. Und dann haben die anderen die Möglichkeit, Tipps zu geben, Hinweise zu geben, ins Sparring zu gehen mit dieser Person. Und genau, und am Ende setzt man sich eben dann auch neue Ziele für das nächste Mal. Und ich habe schon gemerkt, dass es sehr hilft, mit anderen da im Austausch zu sein, dass es auch so ein bisschen Druck entsteht, auch sozialer Druck, dann auch dran zu bleiben. Man sieht natürlich auch, wie sich die anderen weiterentwickeln. Das können ja ganz unterschiedliche Themen sein. Das sind auch wirklich Menschen aus ganz anderen Branchen, auch aus ganz anderen Tätigkeitsfeldern. Also das ist gar nicht in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Aber es ist einfach spannend zu sehen, wo man sich da weiterentwickeln kann, gemeinsam als Gruppe, aber auch jeder einzeln. Also es gibt auch immer wieder Themen, wenn es jetzt zum Beispiel, es sind alles selbstständige Personen, zum Beispiel Website-Gestaltung oder so, da hat man natürlich Gemeinsamkeiten und kann auch voneinander lernen. Und gleichzeitig gibt es halt Themen, die sehr spezifisch sind, je nachdem, was man eben beruflich macht. Aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch Menschen, die ein bisschen weiter weg sind thematisch, sehr viele gute Inputs haben und einem auch sehr weiterhelfen können.
Ja, und abgesehen von der thematischen Art und Weise, sich dann zu inspirieren in solchen Mastermind-Gruppen, ist es natürlich auch super, um sich gegenseitig zu motivieren und zu inspirieren. Gerade das, was wir vorhin gesagt haben, für diejenigen, die jetzt irgendwie keine Lust haben zu lernen, ist echt so eine Gruppe total perfekt, Und manchmal sind das ja auch Themen. Man kann sich nicht immer das aussuchen, worauf man Lust hat, sondern manchmal sind es einfach Themen, die notwendig sind. Und gerade bei solchen Themen würden wir das total empfehlen. Aber es gibt ja auch noch die 70%. Und die sind ja, wie man sieht, 70% am allerwichtigsten. Da ist die Frage, wie kann man denn jetzt, oder was bedeutet eigentlich die 70? Die 70 bedeutet arbeitsplatzbezogenes Lernen oder auch der sogenannte Performance Support. Also wie kann man eigentlich tagtäglich, wenn man im Büro ist oder sonst wo, wo ihr auch immer arbeitet, eigentlich lernen? Und wie machst du das eigentlich, Anne? Erzähl mal so ein bisschen.
Tagtäglich lernen. Ja, also ich nutze tatsächlich ChatGPT öfters, wenn ich Trainingskonzepte erstelle und habe ein neues Thema und es ist wirklich so grüne Wiese, dann nutze ich das einfach, um mir so eine erste Inspiration zu geben und so eine erste Idee davon, was da inhaltlich reinkommt. Oft ist es so, dass dann am Ende was ganz anderes dabei rumkommt, aber es hilft mir erstmal sozusagen eine Grundstruktur zu haben und mich ins, mein Gehirn ins Laufen zu bringen. Das hilft mir tatsächlich sehr, sehr gut, was ich natürlich auch sehr, sehr gerne mache. Ich meine, ich bin ja hier auch mit Wilma zusammen. Wir machen gerne natürlich Schulterblicke, also auch wenn wir an Projekten arbeiten, die unsere eigenen sind, also wo wir nicht gemeinsam dran arbeiten, helfen wir uns gegenseitig und fragen uns nach Support und Unterstützung und nach Input. Also das ist einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich da Leute zu suchen, denen man auch vertraut, die man auch schätzt. Die müssen nicht den gleichen Background haben wie man selbst, können es aber haben und die einem eben Hinweise geben können, wo man vielleicht noch weiterdenken sollte.
Und ich glaube, da sieht man auch nochmal ganz gut, wie diese 70-20-10 auch miteinander vermischt werden, weil der Schulterblick an sich ja auch ein soziales Lernen ist, ne? Das in die 20% fällt. Und deswegen muss man das auch nicht so streng sehen, aber es geht darum, sich daran zu erinnern, dass die formellen Trainingsmaßnahmen, die man normalerweise so macht, dass die wichtig sind, aber dass sie nur einen kleinen Teil ausmachen und dass man halt auch ganz viel von anderen Menschen lernen kann. Und natürlich auch sich immer wieder überlegen sollte, wie man on the job lernen kann. Und da vielleicht noch eine Ergänzung von mir ist, und das kommt vielleicht auch später, da greife ich schon mal ein bisschen vor, ist aber dieses Thema, sich selbst zu reflektieren im Tag, in der tagtäglichen Arbeit. Weil man lernt zwar auch automatisiert, aber man lernt noch viel effektiver, wenn man sich immer wieder hinterfragt, was habe ich denn jetzt wirklich gut gemacht, was lief vielleicht auch nicht so gut und was könnte ich zukünftig besser machen. Und da quasi so den Alltag zu einem never-ending Lernprozess zu machen. So, das war so der erste Teil der Planung, also sich bewusst zu werden, was man lernen möchte, Lernziele zu setzen und sich dann entsprechend die Quellen auch fürs Lernen zu suchen. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Bereich, zu der Durchführung. Da geht es natürlich jetzt darum, die Lernmaßnahmen, die man festgelegt hat, durchzuführen, beziehungsweise natürlich die auch zu organisieren und vor allen Dingen auch dran zu bleiben, weil das ist tatsächlich das, was am schwierigsten ist. Das eine ist so wirklich den ersten Schritt zu machen, das ist auch eine Schwierigkeit und dann dauerhaft auch dran zu bleiben. Und auch dafür haben wir später noch einen Tipp, wie man das macht. Und dabei, also abgesehen jetzt von dem Tipp, der später noch kommt, sind zwei Dinge essentiell. Das eine ist, immer den Transfer mitzuplanen. Das heißt, wenn man eine Lernmaßnahme angeht, egal was das jetzt für eine ist, immer zu überlegen, wie will ich denn das, was ich da gelernt habe, später umsetzen? Wann will ich das umsetzen und wer kann mir dabei helfen? Das heißt, nicht einfach sich ins nächste Training zu setzen und zu sagen, ich lasse mich da 2 Tage frontal beschallen und danach gehe ich zurück in den Alltag und mache gar nichts, sondern wirklich ganz konkret zu gucken. Man kann das auch wunderbar machen, indem man sich selber ein bisschen Peer Pressure positiver Art aufbaut, mit Kollegen spricht und so und schon mal ankündigt, was man anders machen möchte, dass man da auch jemanden hat, der damit gemeinsam noch drauf guckt. So, das ist das Thema, ja.
Ja, ist auch der Grund, warum wir beide große Fans von Lernreisen sind, also jetzt im Bereich der formellen Trainings, wo wirklich mehrere Maßnahmen stattfinden, beispielsweise im Abstand von 2 oder 3 Wochen und wir dazwischen immer Transferphasen planen für die Teilnehmer. Das kann man sich natürlich auch selber bauen, solche kleinen Lernreisen für bestimmte Themen, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich das aufteilen, das Thema in unterschiedliche Themenkomplexe und was kann ich zwischendurch tun, um eben diesen Transfer auch zu stärken. Das hilft auch, wenn das nicht zu groß ist, sondern wenn man da kleine Schritte macht, aber da kommen wir auch nachher am Ende des Podcasts nochmal drauf zu sprechen.
Genau, und das dritte Thema beim Thema Durchführung ist neben dem Thema Transferplan, sich auch darüber bewusst zu werden, wie transferstark man selber eigentlich ist. Da gibt es eine wunderbare Methode, die Transferstärke-Methode von Professor Dr. Axel Koch. Das packen wir auch in die Shownotes, wo er so vier Bereiche sind sogar definiert hat, was so Dinge sind, die für die Transferstärke wichtig sind. Das eine ist so das Thema Offenheit für neue Lernimpulse einfach. Wie offen ist man dafür? Welche Selbstverantwortung übernimmt man auch für den eigenen Lernprozess? Also das Thema auch unter anderem selbstgesteuertes Lernen. Und genau, dann gibt es noch zwei, aber die beschäftigen sich beide mit dem Thema Rückschritte. Also wie geht man eigentlich damit um? Ganz, ganz wichtig, wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das heißt, wenn man was umsetzt von dem Erlernten und man merkt, puh, das ist ja gar nicht so einfach oder das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wie redet man dann einerseits mit sich? Also sagt man dann so Sachen wie, oh, du bist ja total doof, du kannst das einfach nicht oder so. Und welche Strategien entwickelt man dann auch, damit umzugehen? Und bleibt man dran oder gibt man dann direkt auf? Also diese Kernaspekte, die sind da wichtig. Genau. Und jetzt lass uns noch mal, Anna, zum letzten Punkt Reflexion und Anpassung kommen.
Genau, du hast da ja gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Also wenn man jetzt die Maßnahme quasi durchgeführt hat und gelernt hat, dann ist es natürlich super wichtig, in die Reflexion zu gehen. Also im Kontext der Agilität sprechen wir da ja von den sogenannten Retros und das passt hier in dem Kontext auch sehr gut. Also wir nehmen uns am Ende dann immer Zeit, also regelmäßig Zeit, das kann nach diesen Lernschleifen sein, nach 3 Monaten zum Beispiel, um zu reflektieren, was ist eigentlich gut gelaufen in diesem ganzen Prozess, was ist nicht so gut gelaufen. Und was werde ich mir für die nächsten 3 Monate vornehmen? Das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil es einfach so ist, dass wir aus Fehlern viel lernen können. Also es ist gar nicht schlimm, wenn Dinge nicht so positiv gelaufen sind, wenn ich vielleicht meine Ziele gar nicht so erreicht habe, wie ich das wollte. Was wichtig ist, ist, dass ich mir darüber bewusst werde und es beim nächsten Mal versuche, anders zu machen. Also einfach aus den Fehlern lernen. Wilma beschreibt es auch immer so schön, wenn man das Wort Fehler, also die Buchstaben des Wortes Fehler, umschreibt oder umsortiert, dann werden da die Helfer draus. Das finde ich eigentlich sehr schön und die Retros helfen eben dabei, genau diese Fehler auch aufzudecken oder diese Probleme und die eben anzugehen. Und was natürlich auch super ist, ist, wenn man dann nicht dabei bleibt, das für sich zu behalten, sondern wenn man sowohl die Lernerfolge als auch die Lernmisserfolge teilt, ja, mit dem Team, mit dem Chef, mit Freunden, wie auch immer. Also da auch eine Offenheit zu entwickeln, auch über die Fehler zu sprechen, weil andere eben auch davon lernen können.
Genau. Und als weiteren Punkt, bevor wir endlich zu den 3 kleinen Schritten kommen, die ihr machen könnt, ist natürlich die Frage, wie passt denn das jetzt eigentlich mit dem Thema Regeneration zusammen? Anna, hast du da eine Idee?
Genau, wir haben ja gesagt, Future Skills sind für uns vor allen Dingen deshalb wichtig, weil sie uns dabei helfen, auch die Zukunft mitzugestalten in einer positiven Art und Weise. Und deshalb sollte man sich, wenn man lernt, eben auch darüber Gedanken machen, zum einen, was man inhaltlich eigentlich lernen will, auch im Kontext dieser Frage der Regeneration, also was kann ich eigentlich zu dieser Welt beitragen? Ich glaube, wir hatten in der Intro-Folge schon das Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Thema Innovationen was lernen möchte, dann kann ich halt entweder natürlich einfach lernen, wie man innovative Produkte entwickelt. Das hat aber erstmal noch nichts mit dem Thema Regeneration zu tun. Also wenn wir da an Design Thinking beispielsweise denken, eine weitergehende Frage wäre eben, wie ich Produkte und Dienstleistungen entwickeln kann, die zirkulär sind, also im Bereich des Circular Design Thinking beispielsweise, wo ich mir dann wirklich Gedanken mache, wie kann ich von degenerativen Produkten zu regenerativen Produkten und Dienstleistungen kommen. Aber nicht nur das ist das Thema, also das wäre so diese inhaltliche Ausrichtung, wie kann ich inhaltlich das lernen, was eben die Welt positiv mitgestaltet, sondern auch, wie lerne ich selber, ohne mich zu überfordern. Also auch das hat einen regenerativen Charakter oder einen regenerativen Aspekt, weil wir eben dazu tendieren, uns zu viel aufzubürden und uns selbst damit kaputt zu machen und in diese Stressspirale auch zu kommen. Und deshalb ist eben auch das wichtig und auch darauf kommen wir gleich bei den 3 kleinen Schritten nochmal zu sprechen. Ja, und zum anderen ist es dann eben auch noch gut, wenn man sich beim Lernen nicht nur darauf konzentriert, was es für einen selbst bringt, sondern auch, was es anderen bringt, was es der Gesellschaft bringt, was es dem Planeten bringt. Also wie man eben diesen berühmten Beitrag leisten kann für ein besseres Miteinander, für eine bessere Welt. Genau.
Ja, als kleines Beispiel vielleicht von meiner Seite, um das nochmal zu komplettieren. Das ist für mich so weg von der Egozentrierung zu kommen. Und ein Beispiel aus meinem eigenen Kontext ist, ich habe vor, Gott, wie lange ist das jetzt her? Das ist, glaube ich, schon 2 Jahre her, ein Programm zur integralen Organisationsentwicklung gemacht mit meinem Netzwerk, dem The People Network. Und da ging es natürlich einerseits auch für mich darum, mich selber weiterzuentwickeln und zu verstehen, was integrale Organisationsentwicklung eigentlich bedeutet und was das für mich auch persönlich, also für die Persönlichkeitsentwicklung bedeutet. Und gleichzeitig hatte ich da aber auch das Ansinnen, mit der Teilnahme an diesem Programm dazu beizutragen, dass das The People Network einfach zu einer Organisation der Zukunft wird. Also, dass wir das gemeinsam auch als Netzwerk weiterentwickeln, integral, sodass das Netzwerk in Zukunft einen ganz anderen Beitrag in dieser Welt auch leisten kann. Das heißt, das waren so diese beiden Interessen, die ich hatte. Einerseits für mich natürlich, auch für mich was zu lernen, auch für meine anderen Aktivitäten, die ich so habe, und gleichzeitig aber auch diese Organisation mitzuentwickeln. Ja, das so als Beispiel. Und da gibt es noch 10 Millionen andere Beispiele.
Genau, und jetzt würden wir gerne so ein bisschen zum Abschluss des Podcasts nochmal dazu kommen, euch drei kleine Schritte mit auf den Weg zu geben, was ihr konkret machen könnt, um eure Lernkompetenz zu erweitern. Das erste wäre, dass ihr erstmal ein realistisches Lernziel für die nächsten 3 Monate definiert. Also überlegt euch, was ihr genau lernen solltet oder wollt auch, also wo eure Motivation ist, aber was eben auch für euch, für euren Job oder euer persönliches Weiterkommen relevant ist. Und natürlich wäre es auch prima, wenn ihr euch in dem Kontext überlegen würdet, wie dieses Lernziel zu einer regenerativeren Welt beitragen kann. Und wir würden euch empfehlen, jetzt an der Stelle den Podcast einmal kurz zu stoppen und euch 3 Minuten Zeit zu nehmen, um euch ein wirklich realistisches kleines Lernziel zu definieren, was ihr in den nächsten 3 Monaten erreichen wollt.
Wir hoffen, dass ihr jetzt an dieser Stelle euch wirklich die 3 Minuten Zeit genommen habt und kommen zum zweiten Schritt. Und zwar, dabei geht es darum, sich das Lernen und die Entwicklung zur Gewohnheit zu machen. Und da gibt es so einen ganz kleinen, aber sehr mächtigen Tipp. Und zwar, das mit einer anderen Aktivität zu verbinden, die sowieso stattfindet. Das heißt zum Beispiel, immer wenn ich morgens meinen Laptop anmache, schaue ich mir 5 Minuten was an, was mich in Bezug auf das Lernziel weiterbringen kann. Also tatsächlich so zwei Habits, einen alten Habit, eine alte Gewohnheit und eine neue Gewohnheit miteinander zu kombinieren. Und ganz wichtig, überfordert euch dabei nicht, sondern macht es am Anfang ganz klein, sodass das Gehirn nicht großartig denkt, oh, das ist zu viel, sondern trickst euer Gehirn aus, indem ihr sagt, 5 Minuten oder vielleicht auch nur 2 Minuten, das reicht für den Anfang.
Mal als Beispiel von mir, ich mache das gerne nach dem Duschen, wenn ich mich fertig mache, dass ich immer einen Podcast höre. Das kann dann auch mehr als 5 Minuten sein, aber das ist so meine Art, wie ich das eben zur Gewohnheit werden lasse.
Nehmt euch dann jetzt 1 Minute Zeit und überlegt euch, wie ihr ab morgen auch euch Zeit zum Lernen nehmen könnt und wie ihr das mit einer bestehenden Gewohnheit kombinieren könnt.
Der dritte Schritt wäre, dass ihr wirklich für jeden Tag eine 3-minütige Retro einplant. Morgens oder abends könnt ihr selber entscheiden, was für euch besser passt. Ich mache das gerne tatsächlich abends, dass ihr am Ende des Tages nochmal überlegt, was habt ihr gut gemacht, was hätte besser laufen können und was habt ihr daraus gelernt. Und seid da wirklich sehr ehrlich auch zu euch. Das müsst ihr ja auch mit niemandem so teilen. Also ihr müsst nur das teilen, was ihr auch teilen wollt. Wichtig wäre, dass ihr das wirklich in den Kalender eintragt, als wiederkehrenden Termin. Und wir würden euch auch hier empfehlen, nochmal den Podcast zu stoppen und jetzt den Kalendereintrag zu erstellen.
Wenn ihr das jetzt alles gemacht habt, dann seid ihr schon echt ein riesiges Stück weiter. Und für alle diejenigen, die dann darüber hinaus noch gehen wollen, aber bitte überfordert euch, wie gesagt, nicht. Auch im Sinne der Regeneration findet ihr in den Shownotes noch ein paar Hinweise, zum Beispiel auf meine Wilmers Little Learning Inspirations, die ich geschrieben habe. Das sind, glaube ich, 100 mittlerweile, wo ich auch noch kleine Tipps gegeben habe, wie man so gut lernen kann. und auch auf das Buch Lernhacks, das uns selber auch sehr inspiriert hat.
Und jetzt noch eine kleine Info. Der ein oder andere erinnert sich von euch vielleicht noch, dass wir am Anfang mal über die Wichtigkeit des Lernens, aber auch des Verlernens gesprochen haben. Verlernen ist vor allen Dingen essentiell, weil wir im Sinne der Regeneration natürlich viele Dinge komplett anders machen müssen als früher. Und aus unserer Sicht ist dieses Thema sehr unterrepräsentiert noch in der Diskussion um das Lernen. Deshalb wollen wir tatsächlich diesem Skill eine eigene Folge widmen.
Genau, und wie immer wollen wir jetzt euch am Ende nochmal eine kleine Zusammenfassung geben von dieser Podcast-Episode. Also zum Ersten ist Lernen für uns ein absoluter Metaskill im Rahmen der Future Skills, den ihr auf jeden Fall braucht oder entwickeln solltet. Lernen sollte über formelle Trainingsmaßnahmen hinaus stattfinden. Also es findet vor allen Dingen oder sollte vor allen Dingen selbstgesteuert und selbstmotiviert stattfinden, gemeinsam mit anderen und auch direkt am Arbeitsplatz, damit ihr eben diesen Transfer auch direkt sicherstellen könnt.
Der dritte Punkt ist, dass Lernen auf jeden Fall am besten in kleinen, sehr iterativen Schritten funktioniert, um halt das Thema in den Alltag zu integrieren, den Transfer auch zu sichern und den Lernprozess regelmäßig zu reflektieren. Dann der vierte Punkt ist, dass wenn wir unsere Welt positiv mitgestalten wollen, dann müssen wir uns neue Kompetenzen aneignen, zum Beispiel natürlich auch im Umgang mit uns selbst, in der Art, wie wir mit anderen umgehen und aber auch, wie wir Produkte und Dienstleistungen gestalten können, die zu einer regenerativeren Welt beitragen.
Und last but not least, die drei kleinen Schritte, um deine Lernkompetenz zu stärken. Erstens klares Lernziel definieren, zweitens eine Gewohnheit daraus entwickeln, wann du lernst und drittens für jeden Tag eine kleine Retro einplanen. Ja, jetzt sind wir schon am Ende von unserer Podcast-Folge. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Reise durch die Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt. Bis bald, eure Twins!